Deutschlandfunk, Kultur heute.
Am Mikrofon begrüßt Sie Doris Schäfer-Noske. Warum halten wir Dinge geheim? Haben wir etwas zu verbergen, gar zu vertuschen, oder müssen wir manches auch verschweigen, um uns zu schützen vor totaler Durchschaubarkeit? Fragen, mit denen sich das Theater in Mülheim an der Ruhr jetzt auseinandersetzt, in seiner neuen Spielzeit unter dem Motto Geheimnis. Geplant sind dazu kleine wiederkehrende Produktionen, sogenannte Spielinseln, wie bei einem Festival. Bei einer davon ging es am Wochenende um Ödipus, dessen Leben ja von einem Geheimnis zerstört wird. Aus Angst vor der Prophezeiung setzen ihn seine Eltern aus, was die Prophezeiung aber erst recht wahr werden lässt. Er tötet seinen Vater, heiratet seine Mutter. Eine andere Produktion hat sich dem Thema Männer und Sex gewidmet, unter dem Titel Bock. Beide Premieren fanden auf einem Kunstparcours im Park statt, also im Freien. Und unsere Theaterkritikerin Dorothea Markus hat sie sich angeschaut.
Im abendlichen Gegenlicht reitet er, ein cooler Cowboy, lässig auf einem Pferd heran. Zwar ist die Prärie eine grüne Ruhrgebietswiese, doch das Videobild könnte nicht stimmiger den Prototyp der Männlichkeit schlechthin verdeutlichen. Wenn dann nicht das uncoole Handy klingeln würde und erstmal am Pistolengurt genestelt werden muss.
Hallo Mama. Ja, ich höre dich.
Wie schnell Selbstbild und Wirklichkeit kollidieren, wie nah auch im härtesten Typen das liebesbedürftige Muttersöhnchen liegt, zeigt am Theater an der Ruhr großartig der Schauspieler Joshua Zielinske, der vom Videoscreen dann auf die echte Bühne springt.
Ja, das wollte ich noch mit dir besprechen. In unserer sich schnell verändernden Gesellschaft, da gibt es nur zwei Dinge, die sich nie ändern werden. Und es ist der Wille zur Veränderung und die Angst vor Veränderung. Und es ist der Wille zur Veränderung, der uns Hilfe suchen lässt.
Doch vom philosophischen Tiefblicker verwandelt er sich umstandslos in ein nacktes Baby im Mutterleib in einer rosa Plastikwanne. Um als Macho mit Sorgen um die eigene Penislänge wieder aufzuerstehen. Mit liebevollem Blick ist Autorin Katja Lewina in ihrem Sachbuch Bock angetreten, die Widersprüche des Mannseins aufzuklären, hat mit diversen Männern über ihre tiefsten, ja, Geheimnisse gesprochen, um mit dem Spielzeitmotto des Theaters zu sprechen. Bald gesellen sich die Schauspieler Marie Schulte-Werning, Leonard Grobin und Klaus Herzog dazu. Mal im Stuhlkreis, mal vor einem rosa Kiosk mit Lichterkette performen sie heitere Anekdoten von Männlichkeitsstress, von Potenzdruck und Pornozwang, von Einsamkeit und Bindungsangst, Liebe und Leistung. Sie nuckeln an genitalähnlichen Hotdog-Sandwiches oder geben sich diskrete Penismassagen. Und warum sind sie heute eigentlich alle untenrum komplett rasiert?
Also, was für mich offensichtlich einfach eine krasse Red Flag ist, wenn über dem Penis so oben drüber alles glatt rasiert ist. Da denke ich mir echt, warum machst du das? Was willst du damit sagen? Hast du zu viele Pornos geguckt oder so? Einfach wachsen. Das ist nicht mehr 2000.
Zwischendurch gibt ein Paartherapeut Ratschläge für Langzeitbeziehungen oder macht Cowboy Joshua resolut am Telefon mit seiner Freundin Schluss, um nicht in die Friendzone zu rutschen. Regisseurin Katharina Stoll vom feministischen Kollektiv Glossy Pain hat bunte und lustige Bilder und Dialoge gefunden. Sehr stimmig ist auch, dass Leonard Grobin im Rollstuhl eine der prägenden Figuren des Abends ist. Auch über Sexualität mit Behinderung sollte mehr gesprochen werden. Kommunikation ist der Schlüssel, so die fröhliche Botschaft des Abends, der sich mit toxischer Männlichkeit und Patriarchatsbeschimpfungen gar nicht weiter aufhält, aber sie vielleicht auch nicht ernst genug nimmt. Und dann geht es nach draußen durch den zauberhaften Raffelbergpark, wo Studierende der Kölner Kunsthochschule für Medien einen Parcours aufgebaut haben. Vorbei am kosmischen Ballett der Mikroben, denen die Künstlerin Bidisha Das mit einem Audiowalk ein flüsterndes Denkmal setzt. Oder am Teich, in dem eine Art wächsernde Frauenleiche schwimmt, kreiert von Karin Fritz. Gruselige Gedenken an Ophelia, die junge Frau im Wasser, jenem Prototyp des weiblichen Opferkults in der Kunst.
Auf dieser goldenen Platte sind Grüße auf 55 verschiedenen Sprachen ausgewählt, um die Vielfalt des irdischen Lebens zu porträtieren.
Und während am Himmel Gewitterwolken aufziehen, setzt sich das Publikum am Ende des Parks vor die grandiose Bühne von Ödipus, der antike Mythos von Sophokles, überschrieben von Roland Schimmelpfennig. Blutrote Säulenstücke und Masken liegen herum, zusammengebrochen ist die Zivilisation. Oder steht die Menschheit gerade erst am Anfang? Wie stumme Aliens in weißen Gewändern schreiten die Schauspieler von Ferne durch die Bäume heran. Unter Schmerzen setzen sie sich die Masken auf der Bühne auf, die sie zu Menschen machen. Die Sprache zwingt sie ins Menschsein. Eine Art Schöpfungsmythos entsteht auf der Bühne, der, wie bei Adam und Eva, sogleich selbstzerstörerisch wird.
Was geschieht in der Stadt?
Opferrauch zieht durch alle Straßen. Aus dem Haus dringt verzweifeltes Flehen und bitteres Klagen.
Eine spannende, vielversprechende, wirkungsvolle erste Stückhälfte entfaltet sich hier und muss am Ende dann wegen Gewitter unterbrochen werden. Daher keine finale Rezension an dieser Stelle. Der besonderen Atmosphäre dieser Kunstinsel im Alltag tut das keinen Abbruch. Das Immersionsexperiment des Theaters an der Ruhr kann nur als gelungen bezeichnet werden.
Geheimnis, so lautet das Motto der neuen Spielzeit am Theater Müllermann der Ruhr. Dorothea Markus berichtete wetterbedingt nur über die ersten anderthalb Produktionen.
America's ready for a new chapter. America's ready for a better story. We are ready for a President Kamala Harris.
Es war eine Riesenshow, mit der Kamala Harris diese Woche in Chicago offiziell zur Präsidentschaftskandidatin der US-Demokraten gekürt worden ist. Ex-Präsident Barack Obama kehrte dafür, wie gerade gehört, auf die große Politbühne zurück und prägte den Slogan »Yes, she can«. Und seine Frau, die ehemalige First Lady Michelle Obama, rührte mit ihrer Rede manche zu Tränen. Die Hoffnung sei zurück, erklärte sie und beschwor die Magie des Augenblicks.
»Something wonderfully magical is in the air, isn't it?«
Auch die Clintons traten auf, außerdem die Sängerin Pink, die Talkshow-Moderatorin Oprah Winfrey, die Musiker Stevie Wonder und John Legend sowie die Lyrikerin Amanda Gorman. Beklatscht wurde auch US-Präsident Joe Biden auf dem Parteitag, wenn auch zum Abschied. Hatte denn dieser Parteitag für Sie etwas Historisches? Das habe ich Britta Waldschmidt-Nelson gefragt, Professorin für die Geschichte des europäisch-transatlantischen Kulturraums an der Universität Augsburg.
Etwas Historisches, ja, das ist immer schwierig zu sagen, weil das bei fast allen Parteitagen so der Fall ist. Ich würde mal sagen, der eine Parteitag, an den dies vielleicht anknüpft, war der, in dem Barack Obama damals dann als Präsidentschaftskandidat ausgewählt wurde, weil er eben auch der erste Nicht-Weiße, ja, der erste afroamerikanische Kandidat war, den die Demokratische Partei oder den überhaupt eine der beiden Hauptparteien gekürt hat. Und da ist jetzt, sage ich mal, vergleichbar auch, dass in diesem Fall ja jetzt Kamala Harris als erste afroindische amerikanische Frau von dieser Partei jetzt ausgewählt wurde, als Präsidentschaftskandidatin anzutreten. Und was, sage ich mal, auch vielleicht ein bisschen historisch ist, ist die Tatsache, dass nach einer Zeit der immer geringer werdenden Hoffnung, dieses Rennen noch gewinnen zu können, also spätestens nach diesem katastrophalen Interview, diese Debatte zwischen Joe Biden und Donald Trump im Juli, danach war ja die Stimmung der Demokraten auf dem totalen Tiefpunkt. Und dass sie da nochmal jetzt quasi die Kurve gekriegt haben und wirklich eine neue Hoffnung, also es ist ja gerade von sozusagen total Trübsal und down in the dumps zu euphorischer Aufbruchsstimmung, diese Wende innerhalb von wenigen Tagen, das ist schon, würde ich mal sagen, bemerkenswert. Ich bin als Historikerin immer mit dem Begriff historisch ein bisschen vorsichtig.
Ich habe ja schon einige Prominente auch aufgezählt, die bei dieser Riesenshow dabei waren. Und bei meiner Aufzählung waren die Weißen sogar in der Minderheit. Obama hatte als Präsident diesen Teil seiner Biografie nie in den Vordergrund gestellt. Und auch Kamala Harris sagt, sie wolle eine Präsidentin für alle Amerikaner sein. Aber war der Parteitag trotzdem da auch ein Meilenstein in der afroamerikanischen Geschichte?
Es waren sicherlich sehr viele auch Afroamerikaner da, vor allem eben ganz zentral die Obamas und Oprah Winfrey natürlich. Aber man darf ja nicht vergessen, dass auch viele andere Parteigrößen, die eben weiße Amerikaner und Amerikanerinnen sind, gesprochen haben. Unter anderem ja auch gerade die Leute, die vorher als potenzielle Vizekandidaten oder KandidatInnen im Gespräch waren, wie eben Gretchen Whitmer oder Josh Shapiro und andere, diese Mark Kelly, die haben ja alle auch ihren Auftritt gehabt. Nancy Pelosi als große und mächtige ehemalige Chefin des Repräsentantenhauses. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass, wenn man sich die Liste der Speaker anguckt, dass die jetzt dominiert wurde von Afroamerikanern oder von Nicht-Weißen. Aber dass so viele dabei waren, liegt natürlich einfach in der Natur der Sache. Allein schon deshalb, weil halt ja auch Familienangehörige von Kamala Harris gesprochen haben, wie ihre jüngere Schwester Maya, die ja auch sehr eindrucksvoll nochmal belegt hat, eben den Werdegang ihrer Schwester und die Erfahrungen, die sie gemacht haben. Und insofern insofern spricht das natürlich auch die Minority Communities verstärkt an. Und das ist für die Demokratische Partei extrem wichtig, ja, weil bei allen Wahlen ist es ja so, dass die Afroamerikaner die eine Gruppe in der amerikanischen Bevölkerung sind, die zum höchsten Grad die verlässlichsten Unterstützer der Demokratischen Partei sind. Die haben eigentlich immer in den vergangenen Jahren mit mindestens 85-90% demokratisch gewählt. Bei Barack Obama waren es sogar fast 98%. Und das ist ganz wichtig für die Demokraten, nachdem es ja jetzt einige Probleme gab, insbesondere wegen des Gaza-Konflikts. Denn viele der jüngeren Afroamerikaner identifizieren sich sehr stark mit den Palästinensern. Dazu kommen viele Arab Americans. Und da war halt natürlich immer, war oder ist zum Teil auch noch die große Sorge der Demokraten, dass wenn auch nur ein Bruchteil dieser Leute dann nicht zur Wahl geht, dann könnte das den entscheidenden Ausschlag für einen Wahlsieg Donald Trumps geben.
Im Zentrum stand natürlich die Rede von Kamala Harris. Was für ein Amerika ist es denn? Wir haben es schon ein bisschen angesprochen, es ist ein diverses Amerika, ein buntes Amerika. Und ihre Herkunft und ihr Heranwachsen sind ja durchaus auch mit Obama vergleichbar. Also multiethnische Familie, die Mutter wird vom Vater früh verlassen. Gibt es da noch weitere Gemeinsamkeiten?
Ja, also sicher, dass die Eltern zum Beispiel aus einem sehr, zwar aus armen Verhältnissen, aber aus hochgebildeten Verhältnissen kommen oder dass also die Eltern waren mit Universitätsabschlüssen. Da zeigt sich auch einfach wieder mal ganz klar, dass selbst wenn man nur moderate finanzielle Mittel zur Verfügung hat, ist Bildung nach wie vor einfach der größte Schlüssel zum Erfolg von Leuten, auch in der Politik. Denn da sind ja ganz viele Parallelen eben zwischen Obama und Kamala Harris. Das Wichtige, was ich an ihrer Rede sehr bemerkenswert fand, war eben nicht nur, dass sie ganz doll betont, sie will eine Präsidentin aller Amerikanerinnen sein, aber sie macht natürlich, hat sich sehr stark gemacht für Frauenrechte, ja, für das Recht auf Abtreibung, für soziale Gerechtigkeit. Sie hat immer betont, wie sehr sie sich zum Beispiel auch eingesetzt hat als Vizepräsidentin schon dafür, dass man eben die Medizinpreise in den USA, also für verschreibungspflichtige Dauermedikamentationen, dass das gedeckelt wurde. Sie will sich für den Erhalt von Social Security und Medicare und anderen Dingen stark machen. Also an vielen Punkten, sage ich mal, wo es Fragen der sozialen Gerechtigkeit gibt, auch den sozialen Wohnungsbau wollte sie ja massiv fördern. Da zeigt sich, sage ich mal, ihre liberale Seite. Was ich aber ganz besonders bemerkenswert an dieser Rede fand, war die Tatsache, dass sie so ein bisschen auf dieses Terrain auch gegangen ist, was normalerweise die Republikaner sehr gerne bedienen, nämlich der Patriotismus. Ja, also diese Idee, sie hat wirklich wörtlich in der Rede ja mehrfach gesagt, America is the greatest nation on earth. Ja, und sie hat auch wörtlich gesagt, the greatest privilege in the world is to be an American. Und hat immer wieder betont, also wie großartig Amerika ist, wenn man also diese Ideale dieser Verfassung macht. Sie hat auch immer wieder betont, wie unglaublich wichtig die Demokratie in Amerika ist. Natürlich auch, weil sie ja in der Rede auch ganz deutlich gemacht hat, welche Gefahr für die Demokratie ihrer Ansicht nach Donald Trump darstellt. Und es wurden ja auch sogar nochmal in einem Film diese Ereignisse des 6. Januars 2021 hervorgehoben, wo Donald Trump ja seine Anhänger dazu animiert hatte, das Kapitol zu erstürmen, wobei ja auch mehrere Menschen ums Leben gekommen sind. Aber diese sehr starke Betonung von Patriotismus und Proud to be American, das war was, was ich bemerkenswert finde. Und das war auch sehr klug politisch aus meiner Sicht.
Also man will den Patriotismus nicht mehr den Republikanern überlassen. Wie ist es mit der Familie? Da wurde ja nicht nur Harris Patchwork-Familie, auch die ihres Vizes Tim Walz mit den zwei Kindern, die das Paar nur durch künstliche Befruchtung bekommen konnte, das wurde ja sehr hervorgehoben. Wie wichtig war das?
Ich glaube, dass das auch sehr wichtig ist und dass auch sicherlich nicht zuletzt deshalb Tim Walz ihr Vizekandidat jetzt geworden ist. Also zum einen sicher, weil er diese wirklich geniale Idee hatte, Trump als weird zu bezeichnen. Also allein darüber, über die kulturelle Bedeutung des Wortes weird könnte man lange sprechen. Also das war genial von ihm. Aber eben auch die Tatsache, dass er ja genau das verkörpert, was die Republikaner Kamala Harris und anderen Leuten vorgeworfen haben, die aus dieser urbanen Elite kommen und entweder keine oder wenige Kinder haben oder Patchwork-Familien und so. Da verkörpert ja Tim Walz genau das Gegenteil. Der ist ja so richtig der fundamentale ländliche Midwestern-Papa, ja, so ein Dad, mit dem sich alle identifizieren können, der Highschool-Teacher war, der Football-Coach war, der also eigentlich all diese zentralen Werte der, sage ich mal, Mittelschicht oder auch vielleicht Lower Middle Class des mittleren Westens Amerikas verkörpert. Und das war sehr klug von Kamala Harris aus meiner Sicht, ihn als Vize zu nehmen. Denn sie, genauso wie Leute wie Gavin Newsom, Nancy Pelosi, auch die Obamas, stehen ja eher so für diese Elite, ja, die intellektuelle Küstenelite, mit denen die Leute aus dem mittleren Westen halt nicht so viel anfangen können. Es gibt ja auch schon, sage ich mal, sehr verbreiteten Anti-Intellektualismus. Und da war die Wahl von jemand, der wirklich so mit den Leuten so down to earth sprechen kann, das war sehr vorteilhaft, glaube ich.
Lassen Sie uns kurz zum Schluss noch mal auf den Kulturkampf Israel-Palästina kommen in den USA. Sie waren gerade ein halbes Jahr in Harvard, haben auch die Proteste palästinensischer Studierender erlebt. Können denn die Demokraten diese Wählerschaft wieder mobilisieren und wie gut schaffen sie es überhaupt, diesen Kulturkampf zu thematisieren?
Das ist natürlich eine sehr, sehr schwierige Situation für die Führung der Demokratischen Partei. Die Situation ist durchaus ein bisschen vergleichbar mit damals 1968 mit der Vietnamkriegssituation, wo es ja auch ganz entschiedene Gegner gab. Man darf ja nicht vergessen, dass auf der einen Seite die jüdische Bevölkerung in Amerika eine der wichtigsten Stützen, also auch finanziell, aber auch inhaltlich die wichtigsten Unterstützer der Demokraten sind. Darum kann sich die Führerschaft der Demokratischen Partei absolut nicht leisten, irgendwie ihren unbedingten Support für Israel und auch für das Recht Israels auf Selbstverteidigung davon abzuweichen. Und das hat Kamala Harris ja in ihrer Rede auch ganz stark gemacht, dass sie dazu steht. Auf der anderen Seite hat Kamala Harris auch in ihrer Rede das Leid der palästinensischen Zivilbevölkerung thematisiert und versucht da auch eben den linken Flügel ihrer Partei und die jungen Afroamerikaner, die sich mit diesen Palästinensern identifizieren, einzuhegen, indem sie eben darauf drängt, dass Israel jetzt zu einem Friedensschluss kommen muss mit der Hamas, dass man einen Waffenstillstand kommen muss, und sie wird sich auch ganz dezidiert für eine Zwei-Staaten-Lösung einsetzen. Das hat sie ja mehrfach betont.
Die Historikerin Britta Waldschmidt-Nelson war das über den Parteitag der US-Demokraten, geschichtliche Parallelen und mögliche Folgen. Im August wird in Berlin traditionell getanzt. Seit 36 Jahren schon findet da nämlich das Festival Tanz im August statt, Deutschlands größtes Tanzfestival mit berühmten Kompanien aus aller Welt. Und viele Stücke sind hier in Berlin zum ersten Mal in Deutschland zu sehen, manchmal sogar zum ersten Mal überhaupt. Diesmal hat der künstlerische Leiter Ricardo Carmona bei der Eröffnung die treibende Kraft multikultureller Einflüsse auf den zeitgenössischen Tanz betont, eine positive Perspektive. Im Hintergrund des Festivals ist die Stimmung allerdings eher schlecht, aus finanziellen Gründen. Denn der Tanz gehört mehrheitlich zur freien Theaterszene, die von den Kürzungen öffentlicher Gelder zurzeit besonders betroffen ist. Sogar Strukturen, die das Festival erst möglich machen, scheinen da in Gefahr. Vor 10 Tagen hat das diesjährige Festival begonnen. Es geht noch eine Woche. Und über die interessantesten Premieren bisher berichtet jetzt unsere Tanzexpertin Elisabeth Nehring.
Die Bühne ist hell, offen, mit weitem Tanzteppich belegt. Sie wird rückwärtig von einer grauen Wand begrenzt, geschmückt mit getrockneten Gräsern und Palmenwedeln. Überall stehen kleinere und größere Objekte aus Spanplatten, schiefe kleine Tischchen, asymmetrische Pyramiden, zusammengezimmerte Viereckhölzer. Dazwischen hellbrauner Sand, verstreut, zu flachen Hügeln aufgeschichtet oder in Dreiecksformen gepresst wie im Sandkasten auf Kinderspielplätzen. Szenograf Gaëtan Rusquet hat diese Umgebung für die beiden Tänzer-Choreografen Max Stuart und Francisco Camacho entworfen. Die gehen in ihrem Duett Steal You for a Moment der Frage nach, was bleibt? Was bleibt angesichts der Vergänglichkeit von Dingen, Menschen und Natur? Schon die Bühne zeigt, wie fragil Existenzen, Leben und Ordnungen sind, wie leicht zu bewegen, aber auch zu zerstören. Hier ist nichts gerade oder fest, alles ist schief, zerstreut und luftig, und wenn es eine regelnde Struktur gibt, kann sie ganz leicht verändert, ja zerstört werden. In den Bewegungen der beiden PerformerInnen äußert sich, vor allem am Anfang, etwas Sperriges, fast Unorganisches. Max Stuart und Francisco Camacho bewegen sich beständig aneinander vorbei und so ungelenk, so kantig, holprig, so zuckend und gelegentlich krampfend über die Bühne, dass man den Eindruck nicht los wird, da will etwas raus aus diesen Körpern. Nur selten kontrastiert weiche, heitere Musik die Szenerie in den ersten 60 von rund 100 Minuten. Meistens bleibt es bei reiner Geräuschbegleitung oder dem lautmalerischen Einsatz der Stimmen. Max Duhart und Francisco Camacho haben eine lange Geschichte miteinander. Vor über 30 Jahren haben sie das erste Mal zusammengearbeitet, 1991 in Disfigured Studies, jenem Stück, mit dem Max Duhart den Tanz in bis dato ungeahnte Höhen oder besser Tiefen katapultierte. Doch an die Kraft der frühen, bildgewaltigen, oft auch verstörenden Arbeiten vermag Steal You for a Moment nicht wirklich anzuknüpfen. Die konsequente körperliche Zuspitzung individueller Psychologien und Pathologien zieht einen nicht mehr so richtig rein. Oder haben sich einfach die eigenen Sehgewohnheiten und Perspektiven so stark verändert? Ein gutes Tanzfestival lässt neben dem Raum für neue künstlerische Herangehensweisen auch diese Fragen zu. Ricardo Carmona kuratiert nun zum zweiten Mal Tanz im August und vereint in seinem sorgfältig ausgewählten Programm Neuentdeckungen wie Soa Razzifandriana, eine Pariser Choreografin mit madagassischen Wurzeln, etablierte ChoreografInnen wie Jefta van Dinter und Dorothee Munyaneser sowie Tanzrevolutionäre der Vergangenheit, wie zum Beispiel den Franzosen Jérôme Bel, der ebenfalls in den 90er Jahren die Idee, was Tanz sein kann, grundlegend hinterfragte und damit für immer transformierte. Seine jüngeren Arbeiten haben viel von dem ehemaligen Furor verloren und dafür eine Menge an freundlicher Pädagogik gewonnen. Auffällig ist, nicht erst seit gestern, aber in dieser Ausgabe noch einmal besonders, die Öffnung zeitgenössischer ChoreografInnen hin zu anderen Bewegungsformen, häufig auch sehr virtuosen. Amala Dianoa schafft eine choreografische Struktur, in der sich 11 junge TänzerInnen aus verschiedenen urbanen Tanzrichtungen austoben können. Und die dänische Choreografin Mette Ingwardsen lässt in Skatepark SkaterInnen aus Berlin neben TänzerInnen ihrer Company auftreten. Dass ihr so recht keine zündende künstlerische Idee dazu einfallen will, ist in diesem Fall geschenkt. Denn wer so viel junges, eher nicht so tanzaffines Publikum ins Haus der Berliner Festspiele lockt, hat sich um den Zuschauernachwuchs alleine damit ausreichend verdient gemacht.
Elisabeth Nehring war das aus Berlin vom Festival Tanz im August. Was hat uns Immanuel Kant heute noch zu sagen? Das fragen wir uns in diesem Jahr besonders 300 Jahre nach seiner Geburt. Was bedeuten seine aufklärerischen Prinzipien für uns Menschen im 21. Jahrhundert? Und wie bedeutend ist eigentlich Kants Bestseller Die Kritik der reinen Vernunft? Das Einstein-Forum in Potsdam veranstaltet jetzt anlässlich des Jubiläums ein sogenanntes Denkfest. Im Mittelpunkt die Installation Die Macht der Aufklärung – Walking with Kant von Saskia Bodeke und Peter Greenaway, dem berühmten Filmemacher und Mann der Ausstellungsmacherin. 5 multimedial gestaltete Räume sollen die Errungenschaften der Aufklärung inszenieren, allen voran die Fragen nach Freiheit und Menschenwürde. Zu erleben ist das Ganze noch bis zum 25. September in der Orangerie im Neuen Garten Potsdam. Barbara Wiegand war dort.
Die Türen am Eingang der Orangerie schließen sich hinter uns. Und die Reise zurück ins Zeitalter der Aufklärung beginnt. In Kants Arbeitszimmer, in seinem Haus in Königsberg. Hier schrieb er seine Gedanken auf, tauschte sich in Briefen darüber aus. Denn tatsächlich hat der Mann, der so viel über Gott und die Welt nachdachte, nicht viel von dieser Welt gesehen, sagt Saskia Bodeke.
Er reiste nie. Stattdessen ging er jeden Tag spazieren. Er hatte seine strenge tägliche Routine. Er stand auf, zog sich an, ging raus. Das Ganze immer wieder zur gleichen Zeit. Nach Kant konnte man die Uhr stellen, sagten die Leute.
So ticken hier an der ersten Station der Installation Dutzende Uhren an der Wand. Wie von Geisterhand geschrieben erscheinen die Worte Denk, Denk, Denk auf dem Schreibtisch. Sozusagen als kategorischer Imperativ.
Es heißt Walking with Kant, denn es ist nicht einfach, die Aufklärung zu verstehen. Aber wir müssen es versuchen, mitzugehen mit diesen Ideen. Das haben wir hier wörtlich genommen, bei Walking with Kant.
Den Kosmos Kant hat Saskia Bodeke sehr sinnlich inszeniert, setzt vor allem auf die Kraft der Bilder und auf eine perfekte Filmästhetik, die wohl auch ihrem Ehemann Peter Greenaway zu verdanken ist. Genaueres erfährt man nicht, hält sich doch der berühmte Filmregisseur im Hintergrund und wirbt wohl vor allem mit seinem Namen für diese Ausstellung, die Kant neu beleuchten will und dabei alte Fragen stellt.
What are we?
What, for example, is God?
Wer oder was sind wir? Wer ist Gott? Was ist Wissen? Kant erscheint uns hier auf Videoscreens gleich mehrfach. Philosophiert etwa über die Freiheit auf der Basis von Bewusstsein und Moral.
I am free because of my consciousness. When I
dived in, als ich anfing, mich in Kant zu vertiefen, erkannte ich, wie wichtig es ist, die Idee der Aufklärung weiterzuentwickeln, das Verständnis davon. Und ich erkannte auch, wie wichtig Kants Philosophie heute ist.
Der Kant von heute, den die Niederländerin uns zeigt, ringt nicht nur mit seinen Gedanken, sondern versucht auch im Kampf gegen die drei apokalyptischen Reiter zu bestehen, die hier für Zerstörung, Krieg und Ungerechtigkeit stehen. Dinge, von denen manche meinen, dass Kants rational vernünftiges Denken ihnen erst den Boden bereitet hat. Doch eine wirkliche Auseinandersetzung damit findet hier nicht statt. Der Spaziergang bleibt eher schlaglichtartig und manchmal bis zur Kitschgrenze melodramatisch. Und wenn am Ende ein festlich gedeckter Tisch steht, ohne Gäste, dafür mit Rissen in den Tellern und mit einem Foto der kriegszerstörten Stadt Königsberg an der Wand, dann ist das eher ein stiller, aber vielleicht der stärkste Moment der Inszenierung. Er hält durch die Erkenntnis, dass Kants aufklärerische Ideale von Menschenwürde und Frieden der Völker die Welt vielleicht nicht zu einer besseren gemacht haben, dass aber die Hoffnung darauf bleibt. Bleiben muss. Ganz emotional und rein vernünftig gedacht.
Barbara Wiegand war das über die Installation Die Macht der Aufklärung – Walking with Kant in Potsdam. In Berlin ist heute ein Filmpreis vergeben worden. Mehr dazu jetzt in den Kulturmeldungen mit Michael Köhler.
Für die beste Hauptrolle beim Deutschen Filmpreis in diesem Jahr war er schon nominiert. Der Club der Filmjournalisten Berlin hat heute im Zoopalast den Ernst-Lubitsch-Preis an den Schauspieler Marc Hosemann für seine schauspielerische Leistung in Sophia, der Tod und ich verliehen. Das ist eine makabre Filmkomödie von 2023 in der Regie von Charlie Hübner. Der Altenpfleger Rainer bekommt Besuch vom Tod, gespielt von Marc Hosemann, der unter anderem auch an der Volksbühne unter Frank Castorf schon gespielt hat. Er ist für seinen trockenen Humor bekannt. Hier ein Ausschnitt mit Marc Hosemann als schnoddriger Sensenmann.
Ich bin ihr Tod und Sie müssen jetzt mitkommen.
Ja, dann warten Sie kurz, ich pack schnell meine Sachen und bin gleich da.
Na, einer der Humorvollen, noch nie gehört den Witz. Das ist halt der Thies. Ullmann hat das geschrieben und der Tod hatte mich sofort an Morg vom Org erinnert. Morg vom Org war diese Serie, die ich als Kind immer geguckt habe. Auch der Tod kommt auf die Erde und bleibt durch einen Zufall hängen und ist dann hier in so einer Zeitschleife gefangen und muss gehen lernen und trinkt zum ersten Mal Bier. Wie schmeckt das denn?
Marc Hosemann als Sensemann. Heute Nachmittag, da demonstrierten vor der Leipziger Oper über 10.000 Menschen für Demokratie und Freiheit. Aufgerufen haben dazu breite zivilgesellschaftliche Bündnisse unter dem Motto Hand in Hand. Rechtsextremismus stoppen, Demokratie verteidigen. Mit diesem Slogan zog die Demo durch die Innenstadt. Philipp Ruch war auch dabei, 1981 in Dresden geboren. Er ist Leiter der umstrittenen Politkunstaktivistengruppe Zentrum für politische Schönheit.
Wie 1989 geht es jetzt um unsere Freiheit. Sie ist nicht nur bedroht vom BSW, das in die DDR zurück will, sondern auch von einer anderen Partei, die gleich nur ein paar Jahrzehnte weiter zurück will. Ich verstehe nicht, warum eine Partei, die der Staat in diesem Bundesland als gesichert rechtsextrem einstuft, fröhlich bei den Landtagswahlen antreten kann.
Das fragt sich Philipp Ruch vom Zentrum für politische Schönheit. Auch in Dresden und Erfurt zogen tausende Menschen gegen Rechtsextremismus durch die Innenstadt. Die Lange Nacht der Museen in Berlin hat gestern 45.000 Besucher bis spät in die Nacht angelockt. Die meisten neugierigen Nachtschwärmer fanden sich mit knapp 8.000 Besuchern im Museum für Naturkunde ein. Das teilten die Veranstalter heute mit. Auf dem zweiten Platz fand sich dann gleich das neue Museum auf der Museumsinsel mit 7.300 Besuchern und danach kommt gleich das Humboldt-Forum im Schloss Nachbau. Ins Deutsche Spionagemuseum kamen auch über 5.000 Menschen und konnten dort mit Geheimschriften experimentieren. Die nächste lange Nacht der Museen findet am 30. August 2025 statt.
Vielen Dank, Michael Köhler. Und damit geht Kultur heute zu Ende. Die Informationen am Abend, Bericht nach den Nachrichten unter anderem über Sicherheitsfragen und Diskussionen nach dem Anschlag in Solingen. Am Mikrofon verabschiedet sich Doris Schäfer-Noske. Ich bedanke mich für Ihr Interesse und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.